Da machen wir noch ein bisschen weiter und den dritten Punkt, den versprochenen. Die Antiglobalisierungsbewegung. Da will ich die Frage beantworten, was wollen eigentlich diejenigen, die sich als Antiglobalisierungsbewegung bezeichnen, die sich massenhaft in der Vergangenheit getroffen haben bei Weltwirtschaftstreffen, Weltbanktreffen, IWF-Treffen oder ähnlichem. Bei denjenigen, die sich selbst als Gegner der Globalisierung bezeichnen, gibt es ja die unterschiedlichsten Gruppen. Von Christen über Gewerkschafter, über ehemalige Marxisten bis hin zu Umweltaktivisten und ähnlichem. Ich will jetzt einfach an dem Punkt nicht alle über einen Kamm scheren, nachher sage ich schon noch was Gemeinsames dazu, sondern will einfach eine Bewegung kurz, beziehungsweise zwei Forderungen dieser Attac-Bewegung zur Kenntnis nehmen, beurteilen und zeigen, wie da und was da gegen die Globalisierung gesetzt werden soll. Das Weltbild von Attac geht in die Richtung, die ich am Anfang schon mal beim Auftakt zu dem zweiten Teil charakterisiert habe. Also für die heißt Globalisierung, die internationalen Finanzmärkte sind die neue Macht. Diese Finanzkapitalisten unterwerfen die demokratischen Regierungen, die demokratisch gewählten Regierungen ihrer Disziplin. Alle Lebensbereiche geraten unter das Diktat des Shareholder Value. Wenigen Globalisierungsgewinnern stehen viele Globalisierungsverlierer gegenüber. Soziale Unsicherheit, Ausgrenzung, Armut wachsen, hier aber vor allem in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern. Deswegen braucht es eine andere Politik. Eine Politik, die die entfesselten Marktkräfte fesselt. Und die ersten Schritte dazu sind, und dazu will ich mich auch etwas ausführlicher äußern, Schuldenstreichung einerseits für die dritte Welt, Steuer auf internationale Finanztransaktionen, diese berühmte Tobin-Steuer andererseits. Und ich will diese beiden Abteilungen, weil sie auch viele andere globalisierungskritische Strömungen erheben, kurz beleuchten, und zwar in zwei Abteilungen, immer mal was dazu sagen, was ist denn da eigentlich sachlich angesprochen, und zweitens, wie sprechen es die Globalisierungskritiker, in diesem Falle Attac, an. Erstens, Forderung nach einem Schuldenerlass. Das ist die Antwort, die gebotene Antwort auf die globalen Wirkungen der Globalisierung. Also ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Sachliche Seite. Diese Forderung trifft durchaus auf offene Ohren, beziehungsweise muss man sagen, haben tatsächlich die G7-Staaten auf einem ihrer letzten Gipfel für die ärmsten Länder einen solchen Schuldenerlass beschlossen. Allerdings nicht wegen der armen Farbigen, sondern weil die imperialistischen Nationen quasi vor den Trümmern ihrer politischen und ökonomischen Erschließung Afrikas und anderer Weltgegenden Asien stehen. Für einen Viertel der in die Weltwirtschaft einbezogenen Staatenwelt, also diese sogenannten Highly Indebted Poor Countries, ein Viertel der Staatenwelt, hat der Einbezug in die Weltwirtschaft dazu geführt, dass ihr Staatswesen komplett ruiniert ist. Das ist diese Kategorie, die es vor 20 Jahren nicht gab, neuerdings gibt, Failing States, in denen Armut, AIDS, Korruption herrscht und auch die Gefahr, dass sich internationale Terroristen dort einnisten. die Kredite, die man diesen Staaten seit ihrer Unabhängigkeit zur Finanzierung ihrer dortigen Herrschaft und zur Sicherung des Abtransports der natürlichen Rohstoffe gegeben hat, die sind längst uneinbringlich geworden. Die Staaten sind für bankrott erklärt. Und seitdem fehlt in einem Viertel der Staatenwelt das Geld selbst für die elementarsten Staatsfunktionen. Die Politik besteht im Bandenkrieg, das Volk ist AIDS verseucht, den Abtransport von Rohstoffen, sofern es da überhaupt was abzutransportieren gibt, sichern sich die privaten Unternehmen mit Privatarmeen. Und ohne, das liegt diesem Schuldenerlass zugrunde, ohne neues Geld wird es in diesen Staaten noch nicht einmal so etwas wie eine ansprechbare Staatlichkeit für ausländische Mächte geben, also noch nicht mal die Bedingung der Möglichkeit, irgendein Geschäft in dem Land zu machen, auch wenn gegenwärtig überhaupt kein solches Geschäftsinteresse absehbar ist. Das ist der Zustand, auf den die G7-Staaten mit den Überlegungen und zum Teil dem Entschluss zu einem Schuldenerlass reagieren. Also ist der Schuldenerlass sachlich gesehen erstens der weltöffentlich vollzogene Staatsbankrott und zweitens bestenfalls der Auftakt zu einer neuen Verschuldung, also Zinsknechtschaft dieser dritten Weltstaaten, sprich, dass diese Staaten überhaupt wieder Kredit für ihre Herrschaftsbedürfnisse bekommen, beziehungsweise ihre Einnahmen aus dem Abtransport von Rohstoffen für die Aufrechterhaltung von Law and Order verwenden können, statt sie gleich wieder an die Metropolen für ihren Schuldendienst zu überweisen. Das ist die Sachlage, jedenfalls meine Analyse dieser Sachlage. Die Entschuldungsfreunde, also diejenigen in der Antiglobalisierungsbewegung, die sagen, Entschuldung wäre ein erster Schritt zur Bekämpfung der Folgen der Globalisierung für die Menschen in der dritten Welt, sehen das ganz anders. Die haben ein ganz simples Schema, die sagen, alte Schulden sind schlecht. Hätten die reichen Industriestaaten in der Vergangenheit die Entwicklungsländer nicht so hoch bei sich verschuldet, dann ging es doch den Menschen dort gar nicht so schlecht. Alte Kredite schlecht, neue Kredite gut, als könnte Kredit im rechten Maße gewährt ein echtes Lebensmittel für die Armen sein. Und nicht etwa ein Geld, was vorgestreckt ist, um eben diese Funktion, die ich am Anfang beschrieben habe, einen Staat zu subventionieren, dass es wenigstens so etwas wie Ordnung und einen ansprechbaren Adressaten in diesen Staaten gibt. Also keiner der Entschuldungsfreunde kommt darauf zu sagen, der Hammer dieses Systems ist das Geld, dass es auf dem Weltmarkt um die Bereicherung der Nationen geht, dass der Gebrauchswert dem Wert und seiner Verwendung untergeordnet ist, dass die Menschen auch nur dann etwas zu beißen haben, wenn sie sich es kaufen können, dass also Geld, Kredit und Armut zusammengehören. All das davon keine Ahnung, sondern stattdessen der gute Glaube, ausgerechnet Geld und Kredit könnten ein tolles Mittel zur Beseitigung von Armut sein. Das mal als erster Kontrapunkt gegen diese Forderung von Antiglobalisierern. Mache ich den zweiten Punkt noch, die Tobin-Steuer. Also die Forderung nach Besteuerung der internationalen Finanztransaktionen. Globalisierungsgegner haben ausgerechnet, eine Steuer von nur 1% auf alle Finanztransaktionen, Devisentransaktionen, ergebe rund 700 Milliarden Dollar Einnahmen, die dann die UN verwalten und Drittweltstaaten zur Verfügung stellen können. Auch hier will ich die Behandlung von dieser Forderung und dieser Vorstellung, die ist ja, dazu sage ich auch gleich noch etwas, bis in das Weltwirtschaftsforum in Davos jetzt gebracht hat, wo Schröder und Chirac von einer Tobin-Steuer geredet haben. Auch da erstmal die sachliche Seite wieder und dann die Vorstellung. Die sachliche Seite. Es ist doch nicht so, dass Staaten aus Ohnmacht unterlassen, die Finanztransaktionen zu kontrollieren und eine Steuer zu erheben. Also die Vorstellung ist ja, weil die Staaten unter dem Diktat der Wall Street stehen, die Finanzkapitalwelt sich der Staaten bemächtigt hat. Siehe Anfang, das Zitat von Attac. Deswegen unterlassen es die Staaten leider noch, die Finanztransaktionen zu besteuern und zu kontrollieren. Es ist umgekehrt erstmal. Die Staaten haben das Finanzkapital freigesetzt, aus einer ganz eindeutigen Berechnung heraus. Nämlich Staaten, die das Finanzkapital, die Restriktionen zunehmend beseitigt haben. Das ist ja eine Abteilung, die in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren stattgefunden hat, die das Finanzkapital freigesetzt haben. Die machen sich eben nicht die immer so oft zitierte, übrigens jetzt auch von Müntefering mal zitierte, Unterscheidung von gutem, schaffendem Kapital, das was produziert, und dem raffenden, wie Heuschrecken über die Welt fallenden Finanzkapital zu eigen, sondern die wissen sehr wohl um die nützlichen Dienste, und zwar die unbedingt erforderlichen Dienste des Finanzkapitals für die Geschäfte weltweit. Das Kapital soll doch gerade mobil sein. Es soll sich in aller Welt anlegen können. Es soll die Sphäre wechseln können, wo es sein Geschäft macht. Und dafür ist die Freiheit des Finanzkapitals, die Flüssigkeit des Kredits, dieses Geschäft in allen Abteilungen und in allen Weltgegenden zu kreditieren, die unabdingbare Voraussetzung. Und nicht zuletzt ist es so, darauf habe ich vorhin auch schon hingewiesen, dass die Staaten selbst wegen ihres Verschuldungsbedarfs Wert darauf legen, dass das Finanzkapital mobil ist, denn sie wollen sich ja beim internationalen Finanzkapital verschulden und für ihre Anliegen bei ihm bedienen. Von daher, das mal als erster Teil, ist die Vorstellung absurd und naiv. Ein globaler Kapitalismus wäre ohne die Freiheit der Finanzmärkte zu haben. Und wenn jetzt andererseits Staaten mit Kapitalverkehrskontrollen mal wieder liebäugeln, dann auch, wenn sie das tun, wegen sich, nämlich wegen den Gefährdungen des Weltkreditsystems und den davon ausgehenden Gefährdungen für das Wachstum der Weltwirtschaft. Also auf diese Idee, eine Steuer auf Finanztransaktionen zu erheben, kam ja auch der Herr Ökonom und Nobelpreisträger Tobin anlässlich der Ostasien-Krise. Also wenn auch Attac sich so sehr auf ihn beruft, er kam darauf, dass er gesagt hat, naja, diese wilden Spekulationen waren der Auslöser einer ganzen Weltfinanzkrise und des Zusammenbruchs der aufstrebenden Tigerstaaten. Deswegen sollte man diese Freiheit des Finanzkapitals versuchen zu beschneiden. Nicht wegen, er hatte nicht im Auge das, was Attac im Auge hat. Gut, das ist mal die Sache. Gehen wir mal die Vorstellung jetzt durch von Attac, die sagt, naja, eine Turbinensteuer auf von 1%, damit ist doch viel gewonnen, da wird Geld frei und das kann man für Gutes verwenden, für die Beseitigung von Armut in der dritten Welt. Also selbst mal angenommen, die Staaten würden sich auf so eine Steuer einlassen. Was wäre damit gewonnen? Es wird darin ja gerade so getan, in dieser Vorstellung, als wäre Armut und Reichtum weltweit kein notwendiges Resultat des Produktionsverhältnisses, sondern nur eine Frage der gerechten Verteilung. Und als wäre mit einer läppischen 1%igen Umsatzsteuer Elend und Hunger auf dem Globus beseitigt. Also das ist einfach frappant, wie wenig sich in der Vorstellungswelt von Globalisierungsgegnern ändern muss, um die Welt zu verbessern. Früher soll es mal Leute gegeben haben, die haben für diesen Zustand eine ganze Revolution für notwendig erachtet. Noch ein letzter Punkt. Wenn Staatsmänner wie Schröder oder Chirac jetzt so eine solche Steuer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ins Spiel bringen, dann ist auch das wieder ein Vorschlag, wie man ein Minimum an Staatlichkeit in diesen Failing States gewährleisten könnte. Also das schließt sich direkt an, was ich vorher über den Schuldenerlass gesagt habe. Das ist eine Reflexion darauf, wir müssen oder man sollte dafür sorgen, dass zumindest in jedem Winkel der Welt sowas wie ein Minimum an Staatlichkeit, an Law and Order, an Berechenbarkeit, an Ansprechbarkeit für Geschäfte vorhanden ist. Und dieser Vorschlag reflektiert gleich darauf, dass die Staaten sagen, aber wir wollen es aus unserem Haushalt nicht bezahlen. Also sie wollen den deutschen und französischen Staatshaushalt dafür nicht beanspruchen, sondern sagen, naja, wir belasten das internationale Finanzkapital, das ja eh genug verdient. Und wenn dann die USA diesen Vorschlag glattweg ablehnen, dann ist er auch sofort wieder gestorben. Aber immerhin haben sich dann die Deutschen und Franzosen als die Besseren, weil mit einem Herz für die Armen in der dritten Welt ausgestatteten Imperialisten präsentiert. Und dafür kriegen sie dann Beifall von Attac. Also das ist genau ein Punkt. Ich hatte vor kurzem eine Debatte in Tübingen darüber gehabt und dann haben Attac-Leute immer vorgehalten, naja, ihre Forderung zieht doch schon. Die findet doch schon Anklang und selbst Staaten wie Belgien oder auch die französische Nationalversammlung hat Resolutionen oder Beschlüsse verabschiedet, in dem eine solche Steuer gefordert wurde. Und haben das genommen als, das ist doch schon ein Schritt in der Richtung unserer Umsetzung. Welche Berechnungen, wenn Staaten so etwas machen, dahinter stecken, davon wollen sie nicht Kenntnis nehmen. Also, auch ein Staat wie Belgien, der sowas im Parlament verabschiedet, das ist doch richtig die Berechnung drauf. Praktisch wird das sowieso nicht, aber wir als Belgien als dritte Kategorie oder zweite Kategorie eines imperialistischen Staates stellen uns da als ein Staat, der für die Nöte und Sorgen der dritten Welt etwas übrig hat, also als ein anderer Imperialismus, ein sanfterer, ein auf internationale Beziehungen und Unterstützung der dritten Welt wertlegender. Darum geht es bei der ganzen Geschichte. Fazit an dem Punkt, die Freunde der Tobin-Steuer, also die übrigens stolz darauf sind, das ist die andere Abteilung der Debatte, die man dann immer hat, ein realistisches Konzept zu bieten, im Unterschied zu einer Kritik, wie sie hier präsentiert wurde, die immer dann auf grundsätzliche Ablehnung rausläuft, grundsätzliche Kritik am System. Die sagen, wir haben ein realistisches Rezept, die Globalisierung zu zähmen. Die praktizieren de facto nichts als eine Ideologie, nämlich den Glauben an die eigentlich guten, weil der Wohlfahrt verpflichteten Zwecke des demokratischen Nationalstaats, der leider bloß nicht so kann, wie er eigentlich sollte und wollte, weil er in den Händen der Finanzkonzerne und der neoliberal Verblendeten steht. Also soweit mal zu diesen beiden Hauptforderungen der Globalisierungsgegner. Mache ich zum Abschluss noch eine allgemeine Bemerkung, dass nämlich eines alle Gruppen einigt, auch wenn alle möglichen Auffassungen sich in der Antiglobalisierungsbewegung finden und nebeneinander existieren, oft genug auch gegensätzlich gegeneinander existieren. Was allen Globalisierungsgegnern gemeinsam ist, ist, dass sie die von mir im ersten Teil des heutigen Vortrags charakterisierte und kritisierte Sachzwangideologie Globalisierung teilen und bitter ernst nehmen. Also die alle glauben der Lagebeschreibung, die von den Mächtigen vorgegeben wird. Sie glauben der Lüge vom globalen Sachzwang, der die Nationalstaaten zur Ohnmacht verurteilt. Sie glauben den Automatismus vom Globalisierungsprozess, dem die Staaten unterworfen sind und der so gesehen Sozialabbau, Rationalisierung, Arbeitslosigkeit, Armut in der dritten Welt verursacht. Insofern ist erstmal diese Bewegung nichts als ein Produkt und als ein Reflex dieser modernsten Ideologie des Kapitalismus. Und es gibt ja auch diese Bewegung erst, seitdem Politiker und Manager in den G7-Staaten das Zeitalter der Globalisierung ausgerufen haben. Erst seitdem hat sich diese Bewegung formiert. Insofern ist sie Produkt und Reflex dieser modernen Ideologie des Kapitalismus. Von ihren Geburtshelfern unterscheidet die Antiglobalisierer allerdings eines. Sie glauben und sind davon überzeugt, dass bei allem Globalisierungszwang die sozialen Kosten hierzulande und in allen Winkeln des Globus nicht sein müssten. Also sie glauben, beim Globalisieren könne man doch glatt was richtig und was falsch machen, was gut und was schlecht machen. Wenn die herrschende Politik nur wegkäme von der neoliberalen Ideologie und sich auf ihre soziale Verantwortung besinnen würde, dann wäre es doch schon um einiges besser. Denn die Pflicht des Nationalstaats wäre es ja, den Kapitalismus zu zähmen, der als globaler jetzt so hemmungslos geworden ist. Ja, dann hätte man wieder lauter liebenswerte Nationen, am besten mit einem schönen Sozialstaat innen drin. Und die Macht dazu, dass der Glaube, hätten ja die G7-Führer, wenn sie nur wollten. Und darin besteht dann auch die Praxis, nämlich, wenn die Führer der führenden Industriestaaten auf ihren Treffen überhaupt keine Anstalten machen, die vermeintlichen Übertreibungen der Globalisierung rückgängig zu machen. Ja, wenn sie sagen, ein Zurück hinter die Globalisierung gibt es nicht, wir müssen vorwärts gehen, dann fühlen sie sich zum Widerstand berechtigt und dann treten sie an, um Bush, Blair und Schröder massenhaft ihre soziale Verantwortung vorzuhalten oder ihnen Verrat an dieser Aufgabe demonstrativ vor Augen zu führen. Von wegen Anti. Also Fazit an dem Punkt. Das Trostlose ist, dass es der moderne Kapitalismus tatsächlich geschafft hat, nicht nur den ganzen Globus gnadenlos zu erschließen, sondern auch noch die Kritik an seinem System ziemlich weltumspannend zu erledigen, theoretisch wie praktisch. Was aber nicht heißt, dass es nicht ginge. Also die theoretische Kritik hoffe ich doch zumindest heute Abend vorgeführt zu haben. Und wenn man dann schon, wie die Globalisierungsgegner, auf Demonstrationen anlässlich von solchen Treffen geht, dann müsste man eigentlich klar machen und zur Kenntnis bringen in den Flugblättern, dass die Gipfelmacher die Charaktermasken und Produzenten all der Verhältnisse sind, zu denen sie dann Globalisierung sagen, um die Menschheit auf sich einzuschwören. Und nicht wie die Antiglobalisierungsgegner an die Verantwortung der Machthaber zu appellieren, sich nicht der Globalisierung blind zu unterwerfen, sondern sie gut zu managen. Das mal als Fazit zu diesem dritten Punkt.